Wo genau ist eigentlich das Zentrum Europas? Nun, da die EU sich dauernd verändert, wechselt auch das dauernd. Im Moment ist es wohl irgendwo im Landkreis Aschaffenburg. Doch wo es sein wird, wenn der Brexit vollzogen ist, das hat man wohl noch nicht ausgerechnet. Doch all das sind geografische Spielereien. Die echte Frage ist doch, wo hat der Geist der EU sein Zentrum? In Brüssel? Gestern Abend jedenfalls war das Zentrum Europas in dem Dorf Bockhorn im Landkreis Erding. Warum? Das erklärt Ihnen Xaver Haus zu angemessener Musik.
Bockhorn, Landkreis Erding. Einwohner 3500. Turnhalle der Grundschule. Kinderchor Stella Cadente. Veranstaltung Wir sind Europa.
Man kann EU-Bürgerin sein und seine französische Wurzeln behalten.
Es ist wirklich gut so, wenn man bei seinen Wurzeln bleiben kann. Ich bin Bayer, ich bin Deutscher und trotzdem kann man Europäer sein. Und das Wichtigste, glaube ich, ist sogar, dass man letztendlich seine Wurzeln behalten kann und dass auch die Eigenheiten in Europa behalten werden dürfen.
Anwesend, der stellvertretende französische Generalkonsul, der polnische Konsul in Vertretung, der erste Bürgermeister von Bockhorn. Hauptthema?
Ja, wir sind alle von dieser europäischen Entwicklung überrollt worden, dass einfach Flüchtlinge nach Europa kommen und dass sie dann irgendwann unmittelbar bei uns im Dorf aufschlagen. Wir haben im Dorf ein Haus, in dem Flüchtlinge untergebracht werden. Und damit sind wir natürlich unmittelbar von der europäischen Politik betroffen.
Gäste ca. 200 aus Bockhorn und Umgebung, aus der französischen Partnergemeinde Magnac-sur-Touvre und eine Delegation aus der assoziierten Gemeinde Konstantinow, Polen. Reden 2, Chor 3 Lieder, Podiumsdiskussion 120 Minuten plus Diskussion unter Gästen.
Ich komme aus Bockhorn.
Ich bin aus Frankreich, aus Magnac, genau. Es ist wunderbare Zusammenarbeit seit mehr als 10 Jahren jetzt schon mit der Partnerschaft.
Es funktioniert auf der kleineren Ebene deswegen, weil man hier Menschen persönlich kennenlernt und weil man dann plötzlich merkt, dass eben auch der Franzose so denkt wie wir, dass die Leute ja vielleicht ein bisschen anders sind als wir, aber im Prinzip haben sie die gleichen Probleme, ob das in der Schule ist, in der Kindererziehung, ob das jetzt die Arbeitslosigkeit ist. Wenn man das große Europa immer sieht, dann ist es so weit weg und es geht die anderen an und ist Politik und geht uns nichts an. Aber wenn man es auf der kleinen Ebene macht und eben Leute kennenlernt, Leute zu sich nach Hause einlädt und mit ihnen eine Woche gemeinsam verbringt, dann ist das einfach schön.
Vielleicht, wenn wir zurückkommen, schreiben wir einen Artikel für unser lokales Zeitung, die Charente Libre. Und dann kann man schon durch die Charente Libre vielleicht weiterleiten, was hier geschehen ist. Es ist dann etwas Wirkliches.
Nach den Reden ab 13 Uhr internationales Mittagessen und europäisches Zusammensein.
Sieht es ja schon daran an dieser Partnerschaft zum Beispiel. Das war jetzt ohne die Europäische Union auch nicht unbedingt möglich, weil halt die Grenzen geschlossen waren und alles. Und wir sind ja jetzt im ländlichen Bereich und sind wir trotzdem gute Freunde mit den Franzosen. Also es funktioniert ja scheinbar.
Ich glaube, dass das so das ist, was wir von der EU am meisten mitkriegen. Eigentlich, sonst ist die EU jetzt eigentlich in unserem Alltag nicht so präsent. Aber da mit dem Austausch, da merken wir am meisten halt, wie gut es ist, dass man so eine Freundschaft oder so einen Zusammenhalt hat. Und ja, ich darf schon sagen, also ich möchte jetzt, wenn ich mal groß bin, dann schon auch zu einer Partnerschaft meine Kinder auch wieder vermitteln, dass die auch das erleben dürfen, so die Freundschaft zwischen den unterschiedlichen Ländern.
Das Herz Europas schlug gestern in Bockhorn im Landkreis Erding. Mitgehört hat unsere Reportage ein Mann, dem man auch den Titel Erklärer Europas gegeben hat. Der frühere Leiter des ARD-Studios in Brüssel, Rolf-Dieter Krause. Grüß Gott, Herr Krause, nach Berlin.
Grüß Gott, nach München.
Wenn Sie solche euphorischen Veranstaltungen hören, wo die Menschen es geschafft haben, Kontakt miteinander über Ländergrenzen zu halten, haben Sie das Gefühl, es ist tatsächlich so ein Wiedererstarken Europas? Denn es gab ja viel Kritik, viel Gegenwind jetzt in der letzten Zeit.
Naja, ich glaube, dass die Erfahrung also immer dieselbe ist, wenn Menschen sich begegnen und man dann mal mit Menschen und aus anderen Ländern spricht und dann merkt, die ticken eigentlich auch nicht blöd, dann ist diese Erfahrung immer wieder da. Das ist eigentlich sehr schön, es mit anderen in Kontakt zu kommen. Wir nutzen das übrigens viel zu wenig. Manchmal könnten auch wir Deutschen von anderen europäischen Nachbarn eine ganze Menge lernen. Da tun sich aber alle Länder sehr schwer, die besseren Praktiken von anderen Ländern zu lernen, obwohl wir uns eigentlich sehr ähnlich sind. Ich bin nicht ganz sicher, ob damit ein ganz starker Stimmungsumschwung schon erreicht ist, weil wir haben immer noch Probleme in Europa, die nicht gelöst sind. Und ich meine, uns in Deutschland geht es zurzeit sehr, sehr gut in Europa. Aber es gibt Länder, die schlagen sich mit schweren Problemen rum und nicht wegen Europa, sondern weil sie Fehler gemacht haben in ihrer eigenen Politik. Das schreiben sie oft an Europa zu, was nicht ganz gerecht ist. Stimmungen wechseln heute sehr schnell. Also wir haben mit den Wahlen in Frankreich, in den Niederlanden erlebt, dass die Europa-Gegner da erstmal nicht ans Ruder gekommen sind. Aber es gab doch sehr starke Minderheiten, die eigentlich sich für die Europa-Gegner ausgesprochen haben. Und ich glaube, so schnell sich Stimmungen da verändern können, können sie sich auch wieder in eine andere Richtung verändern.
Weil Sie jetzt gerade die Wahlen in Frankreich angesprochen haben, da hat man auch stark gespürt in diesem Wahlkampf, dass eine Kritik an der EU ist, dass es angeblich sich selbst reproduzierende Eliten sind, die da immer wieder sich selbst die Macht zuschustern. Stimmt das überhaupt? Ist die EU mit ihren Organen, in ihren Ämtern und Behörden elitär?
Ja und nein. Also die Abgeordneten im Europäischen Parlament, die inzwischen eine wichtige Rolle spielen und das ist ja nicht mehr ein zahnloser Tiger, dieses Parlament, die wählen wir und die Bürger in allen Ländern. Und wir wählen nationale Politiker, die wir da hinschicken. Der Ministerrat, das zweite Organ, das die Entscheidungen trifft, das sind die Vertreter unserer Regierungen. In Europa passiert nichts, was die Regierungen nicht auch unterzeichnet haben. So, und dann haben wir die Kommission, die das alleinige Recht hat, Vorschläge für Gesetzgebung und für Politik zu machen, aber die nicht die Entscheidung trifft, ob diese Vorschläge dann nachher auch wirklich umgesetzt werden in Politik. Das machen die beiden anderen. Und in dieser Kommission, da merkt man manchmal schon, dass es ein sehr elitäres Bewusstsein gibt. Die Leute, die dort arbeiten, die Beamten, sind durch ein hartes Auswahlverfahren gegangen. Sie verdienen ein sehr, sehr gutes Gehalt. Und ich meine, das ist ein alter Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wenn es einem selbst sehr gut geht und man sich eigentlich überlegt, ob man zu dem Haus, das man da irgendwo in einem Brüsseler Vorort hat, jetzt nicht noch ein Ferienhaus irgendwo an der Côte d'Azur oder sonst wo leisten soll, dann lebt man in einer anderen Wirklichkeit als viele Menschen in Europa. Und manchmal ist das zu spüren, dass der Beamtenapparat in Brüssel in der Tat ein bisschen abgehoben ist. Aber der trifft nicht, wie gesagt, nicht die Entscheidung. Das sind immer Politiker, die wir gewählt haben, die Entscheidung treffen.
Das bedeutet, am Ende treffen doch wir die Entscheidungen, wie Europa aussieht. Vielen Dank, Rolf-Dieter Krause, Europa-Experte der ARD.